Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, ich habe mich gefreut, dass der Herbert vorhin uns daran erinnert hat, dass Ostern ja noch gar nicht so lange her ist. Letzten Sonntag haben wir hier den Ostergottesdienst gefeiert und gesagt, der Herr ist auferstanden und er ist wahrhaftig auferstanden. Wie viel von diesem Ostern ist heute, so eine Woche danach, eigentlich noch übrig? Ich habe da was mitgebracht. Ein Goldhase, der echte. Gab es ja auch Markenrechtsstreitigkeiten. Das ist der echte, das Original. Gab es ab Jänner zu kaufen. War im April heiß begehrt. Und ist seit Dienstag im Abverkauf. 50% billiger. Bloß raus damit. Ostern ist doch vorbei. Ist es das, was von Ostern bleibt, ein um 50% reduzierter Goldhase? Wer den ersten Petrusbrief liest und auch sich an die Textlesung eben erinnert, merkt, Ostern ist mehr als ein Termin im Kalender und mehr als ein Artikel, der zunächst teuer gehandelt ist und dann im Abverkauf landet. Der erste Petrusbrief richtet sich an eine Reihe von christlichen Gemeinden in einer sehr schwierigen Situation. Es ist gerichtet an Christen in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Und der Schreiber ermutigt die Christen in einer feindlichen Umwelt an ihrem Glauben festzuhalten. Diaspora-Situation nennt man das. Eine kleine Minderheit glaubt, der Rest ganz anders lebt, der Große. Zwar werden die Christen dort nicht vom Staat verfolgt, aber sie werden von den Mitbürgern angefeindet. Und deswegen ein Brief, der Hoffnung wecken und Hoffnung stärken soll und auch Hoffnung zusagt. Ein Brief der Hoffnung, dem es heißt, es gibt eine endgültige Rettung, die Gott im Himmel bereithält. Und diese Hoffnung hat aber ihre Grundlage in der Auferweckung Jesu Christi von den Toten. Das heißt, sie hat eine Grundlage, die zurücklegt und eine Perspektive, die vorausschaut und mittendrin lebt die christliche Gemeinde. Aus dieser Hoffnung, in der Gewissheit, dass etwas Sinn hat. Im griechischen Text des Neuen Testaments ist der Abschnitt 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 5, also drei Verse, ein einziger Satz. Das ist sprachlich eine echte Herausforderung. Es macht geradezu atemlos, diesen Satz zu lesen. Wer von euch eine Lutherbibel hat und da mal nachlesen mag, das ist sehr schön wiedergegeben. Das ist ein Satz, drei Verse lang. Hoffnung pur, atemberaubend. Und wer wissen möchte, was Lobpreis bedeutet, Lobpreis Gottes, findet hier an dieser Stelle eine ganz wesentliche und grundlegende Antwort. Lobpreis ist nicht die Frage nach der Anzahl von Liedern, die gesungen wird. Eine Frage des Stils und Ausdrucks ist es auch nicht. Auch nicht nur ein Programmpunkt im Gottesdienstblatt. Ich freue mich, wenn wir miteinander Gott loben. Aber es ist ein ganzheitliches, umfassendes Geschehen. Lobpreis, von dem im ersten Petrusbrief die Rede ist, ist wahrlich atemberaubend. Nur wenige Abschnitte im Neuen Testament enthalten eine derartige Fülle an christlichen Grundgedanken, wie diese Verse. Dieser Lobpreis wird auch nicht gemacht, sondern erzählt. Es ist ein erzählender Lobpreis, der fast atemlos erzählt in einem einzigen Satz, was Gott gemacht hat und was das mit denen macht, die an diesen Gott glauben. Der Auslöser für diesen Lobpreis ist nicht, dass man sagt, ich möchte jetzt Gott loben, sondern Gottes Handeln durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das finde ich wahrlich atemberaubend. Das kommt nämlich nicht von mir, sondern von wem anders, von Gott her. Die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, das ist Ostern. Das wissen wir, das bekennen wir. Aber es ist nicht ein Termin im Kalender, der die Menschen dann wieder in den Alltag übergehen lässt. Auch wenn man den Eindruck hat, kaum ist Ostern vorbei, geht es jetzt auf den Sommer zu. Ostern ist auch nicht etwas im Abverkauf, das sich irgendwie nicht mehr unter die Leute bringen lässt. Man hat manchmal den Eindruck, wer jetzt noch über Ostern spricht, ist von vorgestern oder von vergangenem Sonntag. Ostern hat ja Folgen, wenn ich das recht verstehe, vom ersten Petrusbrief her. Lob Gottes. Staunen über Gottes Barmherzigkeit. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. So fängt das an. Ein Erbe, das nicht vergeht, davon ist auch die Rede. Bewahrung im Glauben, Seligkeit. Also eine ganze Menge, was sich alles um die Auferstehung Jesu Christi von den Toten gruppiert und weitreichende Folgen hat. Das Osterereignis reicht nämlich weiter. Mir fällt das auf in Lobgebeten. Zum Beispiel jüdische Lobgebete fangen so an. Gelobt seist du, mein Gott. Und Juden beten das täglich. Oder, o Gott, der du die Toten lebendig machst. Das sind jüdisch formulierte Gebete. Die waren auch dem Schreiber des ersten Petrusbriefs nicht unbekannt. Er kennt diese Worte und Gebete, aber er sagt, gelobt sei Gott, und jetzt kommt's, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, Gott zeigt sein Gesicht, er bleibt nicht fern, er wird einer von uns, er wird Mensch, er ist unser Herr, unser Gott. Und dieser, ja, und Gott hat durch Ostern ein unglaubliches, einzigartiges Ereignis ausgelöst und dafür aber auch einen hohen Preis bezahlt. Jesus Christus, Gott wird Mensch in dieser Welt, er leidet den Tod am Kreuz und die Auferstehung. Eine Welt ohne Christus, wenn wir uns das mal vorstellen würden, ist eine Welt ohne Hoffnung, die in sich selbst zwar erfreulich ist, wo man sein Leben irgendwie gestaltet in der Zeit, die einem gegeben ist, aber letztlich ist alles vergänglich und führt ins Nichts, an Hoffnungslosigkeit. Eine Welt ohne Christus ist eine Welt der Hoffnungslosigkeit. Der griechische Philosoph Sophokles hat es mal so formuliert. Er sagt, nicht geboren zu sein ist das höchste Glück. Das zweithöchste Glück ist, sobald man geboren ist, dorthin zurückzukehren, wo man hergekommen ist. Eine Welt ohne Hoffnung wird so beschrieben. Der erste Petrusbrief spricht, Gott sei Dank, eine andere Sprache. Da ist von Wiedergeburt die Rede zu einer lebendigen Hoffnung, also neugeborene Menschen, die durch Gott neues Leben empfangen. Die Taufe bildet das sehr deutlich ab, dass ein Mensch lebt, sein Leben lebt und die Barmherzigkeit Gottes ihn berührt, das Herz verändert, den Menschen verändert, wo einer mit Christus begraben wird in den Tod und dann zum neuen Leben aufersteht, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Ein starkes Bild, starke Symbolik, bis heute gültig. Wir freuen uns auch auf die nächste Taufe demnächst. Lebendige Hoffnung, was heißt das? Es heißt, Gottes Barmherzigkeit begriffen und ergriffen zu haben. Es ist also mehr als ein Erkenntnis für den Kopf oder ein Bekenntnis mit Worten. Lebendige Hoffnung, so wie sie hier beschrieben wird, ist eine Frage der Existenz oder es ist eine Existenz. Wer lebendige Hoffnung hat oder wiedergeboren ist zu einer lebendigen Hoffnung, trägt diese Hoffnung damit in sich und lebt mit ihr oder verkörpert diese Hoffnung mitten in dieser Welt. Das heißt, überall dort, wo Christen sind, sind sie Hoffnungsträger in jeder Situation, überall. Wir gehen in keine Situation in unserem Alltag, wo Gott nicht dabei ist und wo wir diese Hoffnung nicht bei uns haben. Wir vergessen das oft, wenn es schwierig wird oder wenn wir so unseren Alltag leben. Aber bitte vergessen wir es nicht von Ostern her. Wir sind Träger der Hoffnung. Wo wir auch sind, nehmen wir diese Hoffnung mit. Christen sind die lebendige Hoffnung. Wir sind Hoffnungsträger, lebendige Hoffnung für diese Welt. Die Hoffnung ist jedoch ein kostbares Geschenk Gottes. Und durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten wird sie sichtbar. Sie ist aber nicht irgendwie im Abverkauf zu haben. Sie ist keine billige Gnade, so würde Dietrich Bonhoeffer das formulieren, sondern Gottes große Barmherzigkeit. Hoffnung im christlichen Sinne ist keine Ramschware, die man verschleudert. Zum Beispiel dieser Goldhase hier. Der stammt übrigens nicht aus dem Abverkauf, muss ich vorweg sagen. Der hat noch richtig 100% gekostet. Und dennoch habe ich ihn für diesen Sonntag aufbewahrt. Er behält diesen Wert auch über die Ostertage hinaus. Ja? Selbst wenn mir beim Discounter dieser Hase ab Dienstag vergangener Woche um die Hälfte angeboten wurde. Für mich hat er 100% Wert. Hoffnung ist keine Ramschware. Hoffnung, so kann man das auch beschreiben, ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Und der Glaube ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen. Ich sage das nochmal. Hoffnung heißt Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Und der Glaube, der dazugehört, ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen. Hoffnung ist das Zukunftsmusik. Glaube, der Mut, danach zu tanzen. Ich glaube, ja. Wir sollten häufiger tanzen. Das gehört dazu. Wenn Jesus Christus uns durch die Auferstehung von den Toten zu einer lebendigen Hoffnung gemacht hat und Gott in seiner Barmherzigkeit unser Herz, unser Leben berührt, dann können wir eigentlich gar nicht anders, als erste Schritte zu tun, im Glauben und mit Mut danach zu tanzen. Ich kann mir vorstellen, dass eine Gemeinde, eine christliche Gemeinde, eine Art Tanzschule ist. Und zwar nicht nach dem Motto, das Bein, das sich zum Tanze regt, das wird im Himmel abgesägt. Nein, da wird geübt. Ja? Gemeinde als Tanzschule. Durch aktive Beteiligung am Gemeindeleben, hier Schritte lernen. Mal hinhören, was jemand, der das kann, weitergibt. Oder vielleicht auch neue Dinge einbringen, ausprobieren. Dafür ist Gemeinde da. Einüben. Gottes Zukunftsmusik hören. Und den Mut finden, auch danach zu tanzen. Es gibt ja auch viele Nicht-Tänzer. Aber diesen Mut finden, mal danach zu tanzen, eine lebendige Hoffnung zu sein und auch zu leben. Gestern Abend wurde hier im Haus übrigens auch getanzt. Ich war leider zu müde dazu, sonst hätte ich das auch gerne ausprobiert. Wir sind Hoffnungsträger. Wir Christen haben die lebendige Hoffnung geschenkt bekommen und verkörpern sie. Und im Raum der Gemeinde können wir diese Fähigkeit trainieren, die Musik der Zukunft zu hören. Übrigens ganz wichtig für den Visionsfindungsprozess. Wir sind ja als Gemeinde aktuell unterwegs, hinzuschauen, welche Vision Gott uns für die Gemeinde schenkt. Wir möchten uns das zeigen lassen. Auch diese Zukunftsmusik hören. Bitte seid dabei im Mai, wenn wir uns hier zum Gemeindeforum treffen. Ich denke, dass Gott jedem, der nach ihm fragt und Gottes Geist hat, eine Vision aufs Herz legt. Und die möchte ich, dass wir die teilen miteinander. Also Raum der Gemeinde, Fähigkeiten zu trainieren, die Musik der Zukunft zu hören, auch in der Visionsfindung. Und im Raum der Gemeinde kann man sich den Glauben stärken und stärken lassen. Mut gewinnen, auch nach dieser Musik der Zukunft dann zu tanzen. Vielleicht erstmal unbeholfen, ja? Aber es ist trotzdem Bewegung drin. Und ich glaube, je mehr man sich aufeinander verständigt am Rhythmus, desto schöner wird das Bild dann. Denn die große Aufführung, der eigentliche festliche Ball, findet ja außerhalb der Gemeinderäume statt. Die Moga ist die Tanzschule, da draußen ist der Tanzsaal. Also lebendige Hoffnung ist nicht dazu da, dass wir sie für uns behalten und für uns kultivieren. Schön, wenn ich eine lebendige Hoffnung habe, die trägt mich, daran glaube ich. Aber ich glaube, der Auftrag einer Gemeinde ist auch und im Wesentlichen für andere eine lebendige Hoffnung zu sein. Also Hoffnungsträger zu sein, weil wir mit dem Auferstandenen ja auch in unseren Alltag hinausgehen. Wir sind ja nicht nur sonntags für 2 Stunden Christen. Ich möchte jetzt gerne was ausprobieren, was mich wirklich was kostet. Wer mich kennt, weiß, ich liebe Schokolade und richtig gute Schokolade. Und ich habe neulich wunderschöne Schokolade geschenkt bekommen. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Und das in der Fastenzeit. Es brauchte also Zeit, das abzuwarten, bis ich das naschen durfte. Also, dieser Goldhase. Ich liebe gute Schokolade. Den möchte ich jetzt verschenken. Und zwar an jemanden, der ihn haben möchte. Also ich möchte jemals etwas, was mir köstlich und wertvoll erscheint, weitergeben. Und ich weise ausdrücklich darauf hin, der stammt nicht aus dem Abverkauf. Keine Ramschware, echtes Original. Wer möchte den haben? Bitte hier abzuholen. Ja, das Glöckchen läutet dabei. Nur das Glöckchen?
Ja.
Das funktioniert nicht. Gut, Eugen, der Hase ist für dich. Glöckchen für dich, Hase für ihn. Ja? Die Ellen, so, wenn ich die Ellen richtig verstanden habe, wollte sie nur das Glöckchen haben. Jetzt bekommt der Eugen den Hasen. Ja? Ich glaube, das ist fair. Ich meine, das Ergebnis ist das gleiche. Ich habe keinen Goldhasen mehr, bin aber deswegen nicht traurig, weil sich jemand anders freut. Diesmal sogar 2. Hatte ich so nicht eingeplant. Aber ich glaube, so ist das mit der lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wenn wir diese Hoffnung verkörpern und mit einem anderen teilen, sie nicht für uns behalten, sondern großzügig verschenken, dann bleiben wir trotzdem nicht hoffnungslos, sondern freuen uns über die geschenkte und geteilte Hoffnung. Denn lebendige Hoffnung ist ja zum Verschenken und Teilen da und beraubt die Hoffnungsträger nicht ihrer Hoffnung. Und Man kann auch nie zu viel von der lebendigen Hoffnung haben. Aber wenn man die für sich behält, die lebendige Hoffnung, ist es wie mit dem Goldhasen. Entweder man verdirbt die Hoffnung oder man verdirbt sich den Magen. Das kann auch passieren. Der hat ja auch ordentliches Gewicht. Das heißt, lebendige Hoffnung ist eigentlich dazu da, und hier geht's mit dem Hasen gleich weiter, Eugen, ja? Andere sollen auf den Geschmack kommen. Andere sollen auch auf diesen Geschmack der lebendigen Hoffnung kommen. Das Schöne ist, einen Goldhasen in der Hand zu halten, ja? So wie die Hoffnung, die uns geschenkt ist, und sich diesen köstlichen Geschmack vorzustellen, den jetzt noch eingepackt zu lassen. Der Glaube, der dazugehört, heißt, ich möchte den wirklich schmecken und auch miteinander teilen. Das heißt, lebendige Hoffnung heißt, andere am Geschmack teilhaben lassen. Das heißt, lieber Eugen, ich hoffe, du bist jetzt nicht so enttäuscht, dass ich dich bitte, nachher im Kirchencafé diesen Goldhasen mit anderen zu teilen. Lebendige Hoffnung ist zum Teilen da. Ja? Das heißt aber, dass du auch dein Stück bekommst. Aber gleichzeitig ist es unsere Sache, zu sagen, ich möchte davon auch schmecken. Das heißt, der Eugen wird nachher den Goldhasen hoffentlich anbieten und teilen. Und es ist an uns, das auch dankbar anzunehmen. Dieses kleine Stückchen, was uns dann bleibt, was wir bekommen, zu schmecken. Aber du probierst bitte auch. Ja? Andere schmecken lassen. Und Mut haben, sich selbst diese Hoffnung schenken zu lassen. Der Goldhase ist nachher hoffentlich verzehrt. Also bitte teilen mit anderen und lasst euch auch etwas geben. Das ist köstlich, eine schöne Erfahrung, kann ich bestätigen. Das Schöne an der lebendigen Hoffnung, von der Petrus spricht, ist, dass sie sich nicht verzehrt. Die lebendige Hoffnung, von der hier die Rede ist im ersten Petrusbrief, verzehrt sich nicht. Es ist nämlich eine Hoffnung, da heißt es weiter im Text, auf ein unvergängliches, reines, unverlierbares Erbe. Erbe ist ja ein schwieriges Thema. Ja, wer das mal in seiner Familie erlebt hat oder anspricht, ist nicht so ohne. Wobei, wenn der erste Petrusbrief von Erbe spricht, ist es nicht die Verlassenheit im klassischen Sinne, auch wenn dafür jemand sterben musste, Jesus Christus, der aber von den Toten auferstanden ist. Das Erbe, von dem hier die Rede ist, ist ein gesicherter Besitz, entspricht dem gelobten Land. Also ist das alttestamentliche Verständnis von Erbe. Das heißt, da steht was in Aussicht, was es wirklich gibt und was dir verheißen und versprochen ist. Es ist unvergänglich, unverwüstlich, unbefleckt, nicht verunreinigt, schon längst vorhanden und bereit für die Menschen der lebendigen Hoffnung. Und, das muss ich dazu sagen, auch für die nächste Generation. Wer die Geschichte vom Auszug Israels aus Ägypten kennt, weiß, dass nur zwei Leute, die den Auszug damals begonnen haben, Kaleb und Josua, das verheißene Land tatsächlich betreten haben. Mose durfte es sehen, kam aber nicht hinein. Das heißt, dieses verheißene Land ist auch für die nächste Generation verheißen. Darum bin ich begeistert, wenn ich erlebe, was die Teenies hier erleben. Und es ist gut, wenn ihr auch als Gemeinde die Teenies ermutigt, ihnen eine Rückmeldung gibt. Ja, die nächste Generation ist hier auch dran und wir sind miteinander als Gemeinde der Generationen unterwegs. Das ist das Besondere an dieser Gemeinde, dass wir mehr als ein Dutzend Nationen haben und viele Generationen haben und alle möglichen Familienstände. Dieses Erbe liegt bereit, das gelobte Land. Und dieses Erbe kann man antreten. Es ist bereit zum Empfangen. Dazu gehört Glaube, der bewahrt ist, bewahrter Glaube. Ich sagte vorhin schon, die Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören und der Glaube, der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen. Der Glaube, von dem Petrus hier spricht, ist bewahrter Glaube. Gott selbst sorgt dafür, dass dieser Glaube bewahrt wird. Er weist ausdrücklich darauf hin. Aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt. Das heißt, der Ursprung dieser lebendigen Hoffnung und des bewahrten Glaubens liegt nicht in uns, sondern in Gott. Aber Gott befähigt Hoffnungsträger und Glaubende. Wir alle kennen wahrscheinlich den Satz, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist eigentlich eine deprimierende Aussage, für mich ein Ausdruck des Unglaubens. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Denn wenn Gott selbst unseren Glauben bewahrt und wenn wir durch Christus Hoffnungsträger sind, bleibt diese Hoffnung lebendig. Sie stirbt also nie, weil Christus auferstanden ist. Und ich möchte nun schließen mit noch zwei Versen aus dem ersten Petrusbrief. Dort heißt es im ersten Petrus 1, Vers 8 und 9, und damit sind wir wieder bei der Textlesung aus dem Johannesbrief, aus dem Johannesevangelium vorhin. Ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. da fühle ich mich 100% angesprochen. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Deshalb könnt ihr jubeln in unaussprechlicher Freude, die schon von der künftigen Herrlichkeit erfüllt ist. Denn ihr empfangt, was das Ziel eures Glaubens ist, eure endgültige Rettung. Im Blick darauf gibt es die lebendige Hoffnung, die die Zukunftsmusik hört und den Glauben, der die ersten Schritte macht und das Tanzen einübt. Amen.